Ich möchte uns ein Zitat lesen von Yuval Noah Harari. Das ist ein jüdischer Historiker, ein Mensch, der in gewissem Sinne vielleicht an Gott glaubt, vielleicht auch nicht. Seine genaue Stellung oder Position kenne ich nicht. Aber er hat ein Buch geschrieben oder schon einige Bücher geschrieben. Und er hat das Buch geschrieben, Homo Deus, eine Geschichte von morgen. Vielleicht kennen einige das Buch, ist ein Buch auf der Bestsellerliste schon längere Zeit. Und er schreibt Folgendes. Zumindest im Westen ist Gott zu einer abstrakten Vorstellung geworden, die manche übernehmen und andere ablehnen. Aber das ist nicht weiter wichtig. Im Mittelalter fehlte mir ohne Gott eine Quelle politischer, moralischer und ästhetischer Autorität. Ich konnte nicht entscheiden, was richtig, gut oder schön ist. Wer konnte so leben? Damit meint er, im Mittelalter hatte die Kirche Autorität und das, was die Kirche sagt und vorgab, musste geglaubt und getan werden. Weiter schreibt er, heute dagegen ist es ganz einfach, nicht an Gott zu glauben, weil ich für meinen Unglauben keinen Preis bezahlen muss. Ich kann völlig Atheist sein und trotzdem aus meinem Erleben eine bunte Mischung politischer, moralischer und ästhetischer Werte beziehen. Wenn ich überhaupt an Gott glaube, dann ist dieser Glaube meine Entscheidung. Wenn mein inneres Ich sagt, ich solle an einen Gott glauben, dann glaube ich. Ich glaube, weil ich die Anwesenheit Gottes spüre, wenn mein Herz mir plötzlich sagt, es gibt keinen Gott, dann werde ich aufhören zu glauben. In beiden Fällen sind meine eigenen Gefühle der eigentliche Quell von Autorität. Selbst wenn ich also davon spreche, ich würde an Gott glauben, glaube ich in Wahrheit viel stärker an meine eigene innere Stimme. Das, was dieser Mann hier schreibt, ist die Realität, in der wir heute im 21. Jahrhundert hier im Westen, in der westlichen Kultur leben. Es ist das Menschenbild, dem wir jeden Tag begegnen. Und es ist eine Weltanschauung, die maßgeblich von der humanistischen Sichtweise geprägt ist. Ganz kurz, was ist Humanismus? Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und wenn wir heute auf die Straße gehen und zugeschüttet werden mit Werbespots oder Slogans, dann könnte das ungefähr so klingen. Wenn es sich gut anfühlt, dann tue es. Oder in der Bildung sagt man, selbst denken. Unabhängig sein von anderen. Sei deine eigene Autorität. Viele Christen würden jetzt zustimmen und sagen, klar, das ist ja auch die Welt. Das ist das, was sich da draußen abspielt. Aber was haben wir damit zu tun? Das ist aber ein falscher Gedanke. Das ist auch ein gefährlicher Gedanke. Und vor allen Dingen, es ist ein unbiblischer Gedanke, zu denken, dass das sich doch nur da draußen abspielt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir jeden Tag ein Teil der Menschheit da draußen sind. Mehr als hier. Wir werden von der Kultur, wir werden von Sitten, von Gebräuchen, von zeitlichen Meinungen geprägt, die wir übernehmen und sogar weiter transportieren. Deswegen sagen wir auch, wir sind Kinder unserer Zeit. Und wenn wir über Menschen aus der Vergangenheit sprechen, sagen wir, sie waren Kinder ihrer Zeit. Warum? Weil sie geprägt wurden von ihrer Zeit. Sie dachten und handelten, so wie es in ihrer Zeit üblich und gewohnt war. Das Problem ist, dass wenn wir beeinflusst werden von dem, was sich da draußen abspielt, dann kommen wir nicht einfach hier hin und schütteln das vor der Tür ab und kommen hier rein. Sondern das, wodurch wir geprägt werden da draußen, ist das, was wir hier mit reinnehmen. Vielleicht denken einige jetzt an irgendwelche antichristlichen Einflüsse oder vielleicht an Mode, vielleicht auch an den technologischen Fortschritt oder an Wohlstand oder Musik. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen. Die Bibel sagt uns, dass böses Denken und Handeln aus dem Inneren des menschlichen Herzens kommt. Das ist das eigentliche Problem. Das Erste, womit Jesus seine Jünger konfrontiert und auch die Pharisäer und die Menschen, die im Volk waren, war, dass er ihnen erklärte, das Böse ist nicht das, was von außen in uns hereinkommt, sondern das, was unserem Herzen nach außen kommt. Das ist das eigentliche Böse. Das ist die Quelle des Bösen. Deshalb lesen wir in 1. Mose 8, 21. Hier spricht Gott nach der Sintflut, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen. Jetzt achten wir, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Viele Gläubige kommen in die Gemeinde oder viele Menschen kommen in die Gemeinde und transportieren diese Gesinnung mit. Sie nehmen sie mit. Was sich ändert, ist einfach nur der Rahmen. Der Kern bleibt der gleiche. Das Herz bleibt das gleiche. Alles bekommt einfach nur einen neuen Anstrich. Das heißt nicht mehr weltlich, sondern es heißt ganz einfach christlich. Deshalb sagt Paulus zu den Korinthern: Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Noch einmal, viele Gläubige kommen in Gemeinden als Unmündige und das Problem ist, sie bleiben auch unmündig, weil sie sich vom Wort Gottes nicht transformieren lassen. Sie glauben, dass der Anstrich, das Ändern des Rahmens, die Veränderung von Rahmenbedingungen ausreicht. Sie bekommen dadurch ein religiöses Gefühl. Es fühlt sich gut an, zu einer Gruppe gehören, die an etwas Außernatürlichem glaubt. Es fühlt sich gut an und es werden auch die eigenen Bedürfnisse gedeckt. Also beispielsweise Menschen kommen in die Gemeinde, weil sie wissen, es gibt ein gutes Rahmenprogramm. Meine Kinder sind gut versorgt, sie werden gut unterhalten. Oder sogar, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, weil meine Eltern da immer schon hingegangen sind. Ich gehöre immer schon dazu und es ist okay. Es fühlt sich gut an, es reicht. Ich komme damit zurecht, alles läuft ganz gut. Aber das ist eine Gesinnung, die von der Selbstbestimmung des Menschen geprägt ist. Und in Gottes Augen heißt sie fleischlich. Es geht um mich und meine eigene Autorität. Es geht um meine Gefühle. Ich lasse mich leiten, bestimmen von meinen Gefühlen. Vor allen Dingen, ich lasse mich leiten von meiner inneren Stimme. Das ist das, was der jüdische Historiker auch schreibt. Letztendlich kommt es darauf an, was meine innere Stimme mir sagt. Das ist fleischliches Denken. Das ist menschzentriertes Denken. Das ist nicht gottzentriertes Denken. Und wir merken nicht, wie das humanistische Denken, also menschzentriertes Denken, ein Phänomen ist, das nicht ein Phänomen von da draußen ist, sondern das auch genau hier stattfinden kann. Und was ist die Folge? Ein oberflächlicher Umgang mit Gottes Wort, Oberflächlichkeit in der Lehre, Oberflächlichkeit im Umgang miteinander, Oberflächlichkeit in der Anbetung Gottes und so weiter. Ich habe heute das Thema so genannt, mangelnde Christuserkenntnis, ein Hindernis für das geistliche Wachstum. Mangelnde Christuserkenntnis, ein Hindernis für das geistliche Wachstum. Warum ist geistliches Wachstum so wichtig? Erstens, von unserem geistlichen Zustand hängt ab, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Davon hängt ab, wie unser Einfluss oder was für einen Einfluss wir auf unser Umfeld haben, wie wir andere Menschen prägen durch das, was wir denken, was wir sagen, was wir tun. So wie wir ganz einfach jeden Tag leben. Das hängt davon ab, was für einen geistlichen Wachstum wir haben, ob wir Fortschritte machen oder ob wir stehen und nichts haben. Und davon hängt letztendlich ab, wenn wir von Gemeinde sprechen, in welchem Zustand unsere Gemeinde ist. Deshalb werden wir uns heute anschauen, was Hindernisse für unser geistliches Wachstum sein können und vor allen Dingen, was können wir dagegen tun. Warum habe ich heute diese Einleitung gewählt? Der Grund ist, dass wir heute uns einen Abschnitt anschauen werden aus Hebräer Kapitel 5, der, obwohl er vor fast 2000 Jahren geschrieben wurde, an Aktualität und Relevanz für unsere heutige Zeit nicht verloren hat. Bevor wir auf diesen Text eingehen werden, möchte ich noch auf zwei Besonderheiten aufmerksam machen, die wir im Hebräerbrief finden. Wenn wir den Hebräerbrief betrachten, dann werden wir feststellen, dass vom ersten Kapitel der Autor sich zur Aufgabe macht, Jesus Christus als die herrlichste und als die größte Offenbarung Gottes auf dieser Erde darzustellen. Eine Offenbarung, die der Mensch so noch nie gesehen hat. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir darüber gesprochen haben, dass Engel im Judentum eine besondere Bedeutung hatten. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann werden wir viele Ereignisse, viele Geschichten finden, wo Engel eine besondere Rolle spielen, weil sie Gottes Diener und Boten sind. Aber der Hebräerschreiber sagt uns, dass selbst die Engel, obwohl sie so einen Dienst haben, so eine Position vor Gott haben, niedriger sind als der Sohn Gottes. Sie sind dem Sohn Gottes unterworfen, um ihn anzubeten. Und dann zeigt der Autor auch, dass Mose, der im Judentum, der den Juden eine symbolträchtige Person ist, dass auch er, trotz seines großen Dienstes und Wirkens, auch Jesus Christus unterworfen ist, dass er niedriger ist und dass Jesus Christus höher und besser ist. Und er zeigt auch weiter auf, dass sämtliche Rituale, die geübt wurden, Opferkult, Traditionen des Judentums, der Person, dem Sohn Gottes, unterstellt sind. Zu einer gewissen Zeit hatte das alles eine Bedeutung. Es war gut, weil es von Gott kam. Aber jetzt offenbarte sich Gott durch seinen Sohn. Und das hat einen viel höheren Wert als das, was gewesen ist. Deswegen spricht man auch von den Dingen, die in der Vergangenheit waren, als eine Vorschattung, als ein Hinweis auf das, was kommen wird. Parallel dazu, wenn wir den Hebräerbrief betrachten, stellen wir fest, dass der Autor bemüht ist, immer wieder Warnungen auszusprechen. Also wir finden eine Gegenüberstellung, wo er zum Beispiel erklärt, warum Engel niedriger sind als der Sohn Gottes. Und es kommt dann eine Warnung. Weiter finden wir, dass er über Mose spricht. Und es kommt wieder eine Warnung. Und so Schritt für Schritt spricht er immer wieder Warnungen aus. Und lasst uns heute diese Warnung mal anschauen. Die erste Warnung finden wir in Hebräer Kapitel 2, Vers 1. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Die nächste Warnung kommt in Kapitel 3, 7 bis 8. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Und achtet darauf, wie in beiden Versen das Wort Gottes sehr, sehr nah verbunden ist mit dem Hören. Wenn wir die weitere Warnung lesen, Kapitel 3, 12 bis 13. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander viel mehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Kapitel 4, 1 bis 3. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden. Und hier geht es wieder um das Wort Gottes. Gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen. Und jetzt kommt die Begründung. Weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. In Kapitel 4, Vers 11 lesen wir eine weitere. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemals als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Diese Verse werden so oft benutzt von solchen, die diese Verse missbrauchen, um zu behaupten oder zu begründen, warum Gläubige abfallen können. Bei diesen Versen geht es nicht um Errettung oder um Menschen, die errettet sind, sondern es geht um Menschen, die nicht sicher sind. Um nur ein Beispiel zu nennen, wir haben die erste Warnung gelesen, eine Warnung, die sagt, passt auf und hört, dass ihr nicht abgleitet. Jemand, der abgleiten kann, ist nicht festgebunden, ist nicht sicher, steht nicht fest. Und das Wort, was dort in dem Vers benutzt wird, von abgleiten, kommt aus dem Griechischen und wird verwendet, wenn man von einem Schiff spricht, das im Hafen steht, aber nicht festgebunden ist. Und das in der Gefahr steht, wenn ein Sturm kommt, weggetrieben zu werden. Warum? Weil es nicht festgebunden ist. Das war nur ein Beispiel. Ich werde nicht weiter auf dieses Thema eingehen. Wir haben heute einen anderen Schwerpunkt. Aber der nächste Abschnitt, und das ist heute unser Predigttext, den wir lesen werden, der zeigt uns, um welche Gläubige es geht, mit welchen Schwierigkeiten, Problemen sie zu tun haben. Lass uns diesen Text lesen. Das ist der Text aus Hebräer Kapitel 5. Hebräer Kapitel 5, Verse 11 bis 14. Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Das ist übrigens der Vers, der auch hier an der Wand steht. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult und zur Unterscheidung des Guten und Bösen dient. Der erste Punkt, über den ich heute sprechen möchte, ist: geistliches Wachstum kommt nur mit zunehmender Christuserkenntnis. Lass uns nochmal auf den Vers 11 schauen. Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Wenn wir ein paar Verse vorausgehen, dann lesen wir, dass der Autor erklärt Jesus Christus als den Hohepriester. Er sagt nach der Weise Melchisedeks. Und an dieser Stelle, nach den Versen, nachdem er erklärt, was für Eigenschaften Jesus Christus besaß als Mensch nach der Weise Melchisedeks, was sein Amt war, nach diesen Beschreibungen, nach dieser Erklärung macht er einen Einschub und er kommt mit diesem Abschnitt rein. Und er sagt, es gibt viel zu erklären, aber ich kann es nicht oder ich muss hier aufhören, weil ihr nicht fähig seid, es zu hören. Es geht nicht darum, dass das Thema zu schwer ist. Es gibt einige Themen in der Bibel, die schwer zu erklären sind und nicht immer zu verstehen sind. Auch das Thema da, wie zum Beispiel, wie kann es sein, dass zwei Naturen, menschliche und göttliche Natur, in einem Menschen vereint sind? Das ist ein Thema, womit wir mit unserem Intellekt an unsere Grenzen stoßen, die wir nicht verstehen können. Das ist auch ein Thema, das in der ganzen Kirchengeschichte und Theologie immer wieder auseinandergerissen wurde, wo die liberale Theologie oder die kritisch-historische Methode sehr viel Grund findet, zu behaupten, dass das gar nicht gewesen sein kann. Aber darum geht es hier nicht. Sondern es geht darum, dass die Ursache daran liegt, nicht, dass der Autor ein Problem hat, etwas zu erklären, sondern das Problem liegt darin, dass die Zuhörer nicht fähig sind, zu hören. Warum? Weil ihr träge geworden seid im Hören. Irgendwann mal haben diese Gläubigen gut zugehört. Sie haben das Evangelium empfangen, sie haben es gehört und sie haben es verstanden, intellektuell. Sie haben verstanden, warum Jesus gekommen ist, warum er das getan hat, wozu er bestimmt war. Alles das haben sie verstanden. Aber dann kam der Moment, wo sie aufgehört haben zuzuhören. Sie sind auf einer bestimmten Stufe stehen geblieben. Und es gab kein weiteres Wachstum mehr. In der Wirtschaft spricht man von Stagnation. Also wenn etwas stillsteht. Zum Beispiel wenn ein Prozess in einem Unternehmen oder ein Fließband, wenn eine Produktion stillsteht, dann reden wir von Stagnation. Wir können etwas Vergleichbares hier sehen, dass es in diesem Wachstum von diesen Menschen, die scheinbar etwas verstanden haben, dass es dort einen Stillstand gibt, einen Wachstumsstillstand, eine Stagnation. Wie kann es dazu kommen? Wenn wir das Wort im Griechischen betrachten, das hier steht für träge zuhören oder träge geworden sein, dann kann es weitere Bedeutungen haben, wie zum Beispiel ignorierend, ablehnend, abweisend, nicht aufnehmen, nicht akzeptieren. Diese Gläubigen haben das Wort gehört und irgendwann haben sie gut zugehört. Das können wir aus diesem Text entnehmen. Aber dann kam ein Moment, wo sie dem Wort Gottes gegenüber abweisend waren. Sie haben es ignoriert, sie haben nicht mehr zugehört, sie haben es nicht mehr aufgenommen. Sie haben diesen Schritt, diesen Moment, Jesus Christus als ihren persönlichen Retter aufzunehmen oder aufgenommen, haben sie nicht erfahren. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, wir können intellektuell mit unserem Verstand viel begreifen, was die Bibel sagt. Aber das muss nicht zwingend heißen, dass wir es mit dem Glauben, mit dem Herzen erfasst haben. Deswegen steht in Römer Kapitel 6 geschrieben, Paulus, er spricht über die alte, verdorbene Natur, er spricht über die neue Natur, er spricht über das Leben unter der Herrschaft der Sünde und das neue Leben im Geist. Und er sagt, aber jetzt, da ihr gehorsam geworden seid, mit dem Herzen glaubt, und dann reiht er auf, jetzt ist es anders. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Nicht jeder, der in die Gemeinde geht und intellektuell viel versteht, sogar die Bibel gut kennt, ist mit dem Herzen dabei. Wie gesagt, diese Gläubigen haben ein Stück weit verstanden, worum es im Evangelium geht. Das Problem war, dass sie es nicht mit dem Herzen, mit dem Glauben aufgenommen haben. Deshalb haben wir auch die Verse gelesen, wo der Autor immer wieder Warnungen ausspricht. Weil es um solche Menschen geht, die etwas verstehen oder hören, es aber nicht im Glauben aufnehmen. Und er warnt sie vor einem bösen, ungläubigen Herz, die in der Gefahr stehen, abzugleiten von der Wahrheit, von der sie gehört haben. Als die Anfechtung kam, als der Druck kam, und das war bei den Hebräern so, das ist auch die Grundlage, warum dieser Brief überhaupt entstanden ist an die Hebräer. Weil Juden, die in der Welt lebten, in der Zerstreuung, die den Glauben oder das, was sie verstanden gehört haben, angenommen haben, sie fanden das attraktiv. Es war angenehm für sie. Es war etwas Neues, etwas Reizvolles. Aber der Moment, da wo der Druck kommt, wo die Verfolgung kommt, da halten sie nicht stand. Weil der Glaube in ihrem Herzen nicht verwurzelt ist. Und denkt ihr vielleicht, oder ich erinnere euch an den vierfachen Ackerboden, das Gleichnis, das Jesus bringt in Matthäus. Der Seemann, der geht aus, um zu streuen. Aber nur ein Boden von diesen vier war fruchtbar. Alle drei anderen Böden, da fiel zwar der Same drauf, aber dann kamen die Sorgen der Welt, dann kam die Verfolgung und dieser Same ging nicht auf, sondern er verdorrte, er verbrannte. Warum? Weil er nicht verwurzelt war, weil es nicht im Glauben geschehen ist. Das ist das, was wir hier vorfinden von den Gläubigen, die etwas aufgenommen haben, es verstanden haben intellektuell, es hat ihnen gefallen. Und es gibt viele Christen heute, denen es ähnlich geht, die es genauso so leben. Sie kommen in die Gemeinde, weil es vielleicht ein attraktives Angebot gibt. Ich habe vorher erwähnt, es kann vielleicht eine gute Unterhaltung geben für Kinder. Meine Kinder sind gut untergebracht, sie werden gut versorgt, sie bekommen noch so einen geistlichen oder so einen religiösen Touch mit und es ist eine gute Erziehung, die da mitgeht. Aber diese Menschen haben Jesus Christus niemals als ihren persönlichen Erretter angenommen, weil es keine Herzenssache war. Es war nicht verbunden mit dem Glauben. Alles, was in unserem Herzen ist, entscheidet sich dadurch, ob wir es glauben oder nicht glauben. Es kann nur eine Kopfsache bleiben. Aber Kinder Gottes sind solche, die es zur Herzenssache machen sollten. Deshalb sind diese Gläubigen auch nicht in der Lage, das zu begreifen, was der Autor ihnen hier sagen möchte. Weil sie träge geworden sind im Hören. Der Autor unterstreicht hier, dass wir mehr von Christus erfahren müssen, von seinem Evangelium, von seinem Reich, von seinem Wesen, weil es eine Notwendigkeit ist für das geistliche Leben in dieser Welt. Davon hängt ab, ob wir im Glaubensleben wachsen oder nicht, ob wir stagnieren, stehen bleiben. Wie effektiv und erfüllt unser Glaubensleben ist, hängt davon ab, wie wir auf Gottes Wort hören. Deswegen ist das der grundlegendste Punkt, wenn wir von Wachstum und Christuserkenntnis sprechen, zuzuhören, was Gottes Wort uns zu sagen hat. Neben der Unfähigkeit zuzuhören und Gottes Wort zu ignorieren, hat sich noch ein weiteres Problem eingestellt. Oder ein Problem, das eng damit verbunden ist. Das können wir voneinander nicht trennen. Mangelnde Gottesfurcht. Lass uns ein paar Verse zurückgehen und in den Vers 7 schauen. Dieser, und hier ist die Rede von Jesus Christus, hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Der Sohn Gottes in der Natur des Menschen hatte Gottesfurcht. Warum? Weil er um die Heiligkeit seines Vaters wusste und ihm absolut gehorsam war. Das ist ein sehr interessanter Vers. Wenn wir die Frage stellen können, warum musste der Sohn Gottes, der das Wesen Gottes haben, Gottesfurcht haben? Wenn das über uns Menschen gesagt wird, das ist klar, weil wir Menschen sind. Aber der Sohn Gottes, Gottesfurcht? Sich selbst, vor sich selbst fürchten? Darum geht es hier nicht, sondern er tat es, weil seine Gottesfurcht sich dadurch ausdrückte, dass er den Vater liebte und das tun wollte, was dem Vater wohlgefällig war. Es geht hier nicht um die alttestamentliche Furcht, wie zum Beispiel das Volk Israel an dem Berg Sinai, die sich vor Gott fürchteten und sagten, Mose, klär du das lieber. Sondern hier geht es darum, um die Furcht, Angst zu haben, gegen Gott zu sündigen. Und erst recht der Sohn Gottes. Wenn wir ein paar Verse weiter zurückgehen, dann lesen wir, dass der Sohn Gottes hier in der Natur eines Menschen in allem versucht wurde, aber ohne Sünde. Lass uns Johannes Kapitel 14 lesen, ab 21. Johannes 14, ab 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm. Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Lass uns eine weitere Stelle lesen aus Philipper Kapitel 2, 12 bis 16. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbetet mit Ruhm zum Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Hier geht es nicht darum, dass wir mit Furcht und Zittern unsere Errettung bewahren. Das ist wieder einer von den Versen, der sehr oft dazu missbraucht wird, zu sagen, ja, wir müssen mit Furcht und Zittern unsere Rettung bewahren. Das können wir nicht, weil wir die Errettung auch nicht gewirkt haben. Die kommt von Gott. Worum es hier geht, ist, indem wir Gott mit Furcht und Zittern dienen, um zu beweisen, dass wir ihn lieben, damit wir nicht gegen ihn sündigen. Das hat heute Andi gelesen aus Psalm 119. David bat, dass seine Gebot zu halten, um nicht gegen dich zu sündigen. Das ist ein Liebesausdruck. Und wenn der Sohn Gottes auf dieser Erde in Form von Menschengestalt Gottesfurcht übte, dann deshalb, weil er seinen Vater liebte und das tun wollte, was der Vater ihm sagte. Deshalb schreibt Paulus sehr häufig in seinen Briefen, wandelt würdig des Evangeliums und es wird sich zeigen, ob ihr Gott wirklich liebt und seine Gebote von Herzen haltet. Welche Schritte müssen wir gehen, um Christus mehr und mehr zu erkennen? Wir haben darüber gesprochen, dass wir zuallererst zuhören müssen. Das war ein Problem der Gläubigen, an die der Brief gerichtet ist. Sie wurden träge im Zuhören. Sie haben das Wort Gottes ignoriert. Sie haben es abgelehnt. Irgendwann hatten sie einfach keine Lust mehr. Es war langweilig für sie. Zweitens, wir müssen Gottes Wort fürchten und seine Gebote halten. Und wie sieht das in der Praxis aus? Lass uns dazu Kolosser lesen, Kapitel 1, 9 bis 14. In diesem Abschnitt wird sehr, sehr konkret benannt, wie das in der Praxis aussieht. Kolosser 1, 9 bis 14. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. In jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater sagt, dass er uns, der uns tüchtig macht, gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das Erste, was hier erwähnt wird, was wir tun müssen, um in der Erkenntnis, in der Gotteserkenntnis zu wachsen, ist unseren Willen unter seinen Willen zu stellen. Lest noch einmal Vers 9. Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Es geht nicht um meinen Willen, sondern es geht um den Willen Gottes. Jesus lehrte seine Jünger so zu beten: Vater, der du bist im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist etwas, was wir lernen müssen in der Nachfolge auf dem Weg Gottes. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Und wenn wir meinen, dass wir da einen Bogen rummachen können, werden wir niemals in der Gotteserkenntnis wachsen können. Es wird keinen geistlichen Wachstum geben. Wir können uns vorstellen, dass das Problem der Gläubigen hier war. Weil sie an einen Punkt kamen, wo sie ganz genau wussten, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich mich dem Willen Gottes unterordne oder ob ich meinen eigenen Weg gehe. Ein sehr gutes Beispiel aus dem Alten Testament. Als Samuel zu Eli in den Tempel kommt, ist das Erste, was er lernen muss, zu hören: Rede, denn dein Knecht hört. Sich zu unterordnen und zu hören, was Gott sagt. Im Hebräischen wird hier das Wort für hören, Shama, genutzt. Das ist die Wurzel von hören. Und das bedeutet auch, zu gehorchen. Also hören und gehorchen, gehorsam sein. Gläubige, die diesen Schritt umgehen, werden nie zur wahren Gotteserkenntnis kommen. Sie werden geistlich nicht wachsen. Wenn wir auf dem Weg der Unterwerfung unter Gottes Willen und sein Wort gehen, dann werden wir, so sagt Kolosser es uns, also Paulus schreibt an die Kolosser, das ist der Text, den wir gerade gelesen haben, würdig wandeln. Das ist ein Punkt, den er nennt. Der zweite, wir werden ihm wohlgefällig sein. Der dritte, wir werden in jedem Werk fruchtbar sein. Der vierte, wir werden in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und der fünfte, und die Kraft bekommen, standhaft auszuharren. Aber wir müssen erst auf diesen Weg gehen. Und der erste Schritt auf diesem Weg ist, sich dem Willen Gottes unterzuordnen, zu hören, Gott zu fürchten, seine Gebote zu lieben, um nicht gegen ihn zu sündigen. Das heißt Unterordnung unter Gottes Wort. Es wird niemals funktionieren, wenn wir diesen Punkt einen Bogen machen, um dem auszuweichen. Wir werden immer auf der Stelle drehen. Das ist das, was Gott von seinen Kindern fordert, wenn sie lernen, ihm nachzufolgen. Jesus sagt es, wer mir nachfolgen möchte, der soll was tun? Sich selbst verleugnen. Der soll alles hinter sich lassen, nur nach vorne schauen. Das ist der erste Schritt auf dem Weg in der Nachfolge. Viele Christen sind am Anfang Feuer und Flamme. Ihr habt wahrscheinlich selbst Personen kennengelernt und ich kann das von mir selbst auch sagen. An dem Tag, wo man sich bekehrt hat, wo einem die Augen geöffnet wurden, ist man Feuer und Flamme. Man saugt Gottes Wort auf. Man ist bereit, alles zu tun, was Gott sagt. Man ist bereit, auf alles anzuspringen, in irgendeiner Weise ihm zu dienen. Aber dann kommt eine Zeit, man kann sie vielleicht beschreiben als so eine Phase der Gleichgültigkeit. Irgendwie scheint alles nicht mehr so wichtig zu sein, nicht mehr so dringend. Also es geht auch anders, es geht auch so entspannt. Man schaut dann auf seine Umgebung, die Leute sind so schön entspannt, ruhig, jeder lebt so daher. Und wir lassen uns beeinflussen davon. Und das ist wieder ein Punkt des humanistischen Gedanken, sich selbst bestimmen zu lassen. Und viele lassen sich davon anstecken. Zu sehen, es funktioniert ja auch anders. Also warum muss man so Feuer und Flamme sein? Das ist keine Neuerscheinung, kein Phänomen von heute. Sondern diese Menschen gab es damals im Alten Testament. Sie gab es in der Urgemeinde. Die Briefe berichten uns davon. Und auch in der Offenbarung, die schreibt auch davon. Dort schreibt Johannes an Laodicea, ihr seid weder heiß noch kalt, so lau, undefiniert. Weder das eine noch das andere. Unbrauchbar. Nicht kalt genug, um zu kühlen und nicht heiß genug, um etwas zu erhitzen. Für diese Menschen wird Gottes Wort nicht mehr so, hat kein Gewicht mehr. Es ist nicht mehr so heilig. Sünde ist nicht mehr so schlimm. Sein Wort ist uninteressant, langweilig. Und wir tun das, was recht in unseren eigenen Augen ist. Wenn wir das Buch der Richter lesen, werden wir das sehen. Jeder tat das, was recht in seinen Augen war. Der Hebräerbrief warnt vor diesem gefährlichen Zustand in Kapitel 3, Vers 10. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in die Irre, in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt. Das ist ein sehr gefährlicher Zustand. Als Jesus auf dieser Erde lebte, hatte er mit solchen Menschen zu tun. Sie wurden damals Pharisäer, sie wurden Sadduzäer und Schriftgelehrte genannt. Sie wussten, das, was Jesus tat, es war gut, es war göttlich. Aber sie lehnten es dennoch ab. Und über sie sagte er, sie haben Augen und sie sehen nicht. Und sie haben Ohren und sie hören nicht. Und etwas Ähnliches sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 1, 21 und 22, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigem Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das Problem, sowohl in dem Hebräerbrief, das angesprochen wird, und auch hier in Römer Kapitel 1, 21, beginnt in dem Herzen. Das Volk Israel, so lesen wir, es ging in die Irre, in ihrem Herzen gingen sie in die Irre. Da fing das Problem an. Und ebenso in Römer Kapitel 1, da sie sich selbst für weise hielten, sind sie in die Irre gegangen, sind sie zu Narren geworden. Schuldig sind wir vor Gott nicht für die Sünde, die von außerhalb auf uns einwirkt. Schuldig sind wir für die Sünde, die aus unserem Herzen kommt. Ich möchte eine Zusammenfassung machen von diesem ersten Punkt. Das war ein sehr langer Punkt. Die nächsten werden um einiges kürzer sein. Geistliches Wachstum kommt nur mit zunehmender Christuserkenntnis. A, wir müssen danach streben, Hörer zu sein. B, wir müssen danach streben, Gott zu fürchten und seine Gebote zu lieben. Zweiter Punkt. Geistliches Wachstum ist ein beständiger Fortschritt in der Christuserkenntnis. Lasst uns dazu lesen, Verse 12 und 13 aus dem 5. Kapitel Hebräerbrief. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Es gibt unter Christen sehr oft ein falsches Verständnis. Viele Christen denken und einige sprechen es sogar laut aus. Ich habe selbst solche Aussagen gehört. Desto länger ich in der Gemeinde bin, desto geistlicher bin ich. Also man macht die Geistlichkeit abhängig davon, wie lange man schon im Glauben und in der Gemeinde ist. Es muss nicht unbedingt die Gemeinde sein, man kann auch sagen, solange ich gläubig bin. Dieser Text sagt uns was ganz, ganz anderes. Dieser Text sagt, der Zeit nach, und es kann eine lange Zeit vergangen sein, eine lange Zeit waren sie schon Christen und sie hätten, und hier wird eine Illustration verwendet, der Zeit nach Lehrer sein können. Aber obwohl eine lange Zeit vergangen ist, stehen sie immer noch am Anfang. Und er verwendet wieder ein praktisches Beispiel aus dem Alltag, so wie kleine Kinder, die wir ernähren mit Milch und nicht mit fester Speise. So sind diese Gläubigen hier. Obwohl sie der Zeit nach schon feste Speise essen könnten oder Lehrer sein könnten, um andere zu unterrichten, stehen sie immer noch am Anfang. Das heißt, immer mal sind sie gläubig geworden. Es ist eine lange Zeit vergangen. Immer wieder haben sie gehört, irgendwann mal kam der Punkt, wo sie aufgehört haben zu hören, aber die Zeit ging weiter. Sie ist nicht stehen geblieben. Und diese Gläubigen, diese Menschen sind am Anfang ihres Glaubenslebens stehen geblieben. Die Zeit ist weitergegangen. Ihre Geistlichkeit oder das Geistliche, wenn wir es so nennen können, hat keinen Fortschritt gemacht. Dein geistlicher Fortschritt ist nicht von der Zeit abhängig, die du in der Gemeinde bist oder in der du gläubig bist, sondern davon, ob du ein guter Zuhörer bist, der Gott fürchtet, ihn liebt und seine Gebote hält. Und es kann sein, dass jemand 2 Jahre im Glauben ist und im geistlichen Wachstum viel weiter fortgeschritten ist, als jemand, der schon 40 Jahre im Glauben ist. Das Problem solcher Menschen ist oft, dass sie anderen beibringen wollen, wie man Klavier spielt, aber noch nicht gelernt haben, wie man richtig sitzt, die Finger hält und Noten liest. Oder wenn es ein anderes Instrument gibt, das einem mehr liegt, ich würde wahrscheinlich mehr sagen, die Geige spielen. Wir werden keinem Geigespielen beibringen können, wenn wir vorher selbst nicht wissen, wie man eine Geige hält, wie man den Bogen hält, wie man die Finger drückt, wie man Noten liest, wie man spielt. Aber es gibt Menschen, von der uns auch in den Lehrbriefen von Paulus gewarnt wird, solche, die von sich behaupten, nur mein Lehrer zu sein. Wir werden gleich noch darauf eingehen, aber sie haben nie gelernt, Gott zu fürchten und ihm gehorsam zu sein. Schaut in den Vers 13. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist ein Unmündiger. Und Jesus nannte solche Menschen blinde Blindenführer. Das sind kleine Babys, die sich selbst kaum auf den Beinen halten. Wir würden niemals auf die Idee kommen, oder ein Baby würde niemals auf die Idee kommen, einen Erwachsenen an der Hand zu führen. Das würde gar nicht funktionieren. Und der Gedanke würde erst gar nicht kommen. Weil ein Baby angewiesen ist auf einen Erwachsenen. Es braucht Unterstützung und Hilfe. Und erst wenn es selbstständig ist, wenn es laufen kann und viel Zeit vergangen ist, dann kommt irgendwann mal der Moment, wo es in der Lage ist, andere an die Hand zu nehmen. Und hier ist die Rede von solchen, die nicht in der Lage sind, aber es von sich behaupten. Und er sagt, ihr könntet schon längst solche sein, aber ihr seid es nicht. Nikodemus in Johannes Kapitel 3 ist eine Person, die eine bittere Erfahrung machen musste. Vers 9 fragt Nikodemus Jesus, wie kann das geschehen? Sie reden über die Wiedergeburt. Und Nikodemus weiß nicht, wie das funktioniert. Wie kann man sich das vorstellen? Und Jesus erwidert, du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht. Hier haben wir ungefähr das, was uns im Hebräerbrief gesagt werden möchte. Es gibt Menschen, die Lehrer sein wollen oder Lehrer sind oder sich für solche halten, die aber selbst nicht verstehen, was sie dort lehren. Und Nikodemus musste diese bittere Erfahrung machen. Jeder Schüler muss erst Zahlen lernen, um das Einmaleins zu verstehen und Buchstaben lernen, um einen Text zu lesen. Genauso muss jeder Gläubige damit anfangen, auf Gottes Wort zu hören und seiner Stimme zu gehorchen. So wie Samuel, der erst lernen musste, rede, denn dein Knecht hört. Der dritte Punkt, geistliches Wachstum ist eine andauernde Schule. Gottes Wort ist eine Schule, die wir immer und immer durchlaufen müssen. Es ist nicht so, dass wir die erste Klasse abschließen, die zweite, dritte und immer mal sind wir fertig. Sondern Gottes Wort ist eine andauernde Schule. Sie müssen wir immer und immer und immer wieder lernen. Immer wieder müssen wir das Wort Gottes auf uns einwirken lassen und immer wieder müssen wir uns darin üben und schulen. Vers 14, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult werden, beständig zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Wenn wir das Leben der Jünger anschauen, dann werden wir sehen, wie ihnen nach und nach durch Schulung und durch Übung die Augen geöffnet wurden. Einerseits erkennen sie, wir lesen viele Ereignisse, erkennen sie Jesus Christus als den Sohn Gottes. Petrus sagte, ja, wir glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Wir sehen es an dem, was du tust. Als Jesus sie fragte, was glauben die Menschen, wer ich sei? Ja, einige glauben, du bist Elia, irgendein Prophet. Und sagte, wir glauben und sind überzeugt, dass du wahrhaftig der Sohn Gottes bist. Aber das sagte noch nicht viel darüber aus, was Petrus wirklich in seinem Leben gelernt hat oder nicht. Sondern es war erst einmal die Erkenntnis, die intellektuelle Erkenntnis, das Verstehen, dass das, was Jesus Christus tut, göttlich ist. Erst nach und nach durch die Schule Gottes wurden Petrus die Augen geöffnet. Nach und nach musste er verstehen, wer Gott wirklich ist, wie Gott denkt, was er tut und wer er, Petrus, eigentlich ist. Das sehen wir sehr gut, als Petrus letztendlich Jesus verleugnet und ihm die Augen aufgehen, als er merkt hat, ich habe Jesus verleugnet. Obwohl ich noch vorher gesagt habe, auch wenn alle dich verlassen, ich niemals. Diese Schule musste Petrus durchlaufen, um zu verstehen, was es bedeutet, ein Nachfolger Christi zu sein. Das führt aber letztendlich dazu, dass Petrus in seinem zweiten Brief schreibt, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Also sind gereift die, die durch die Schule von Gottes Wort immer, immer dazu neigen werden, geläutert zu werden, geschult zu werden, um das Gute und Wohlgefällige zu tun. Das ist das, was der Vers 14 sagt. Die Geübteren sind zu unterscheiden, was gut und was böse ist. Und jemand, der im Wort Gottes geschult ist und das Verlangen hat, sich daran üben zu lassen, so wie David es im Psalm 119 ausdrückt, das sind solche, die nicht gegen Gott sündigen wollen, sondern immer dazu neigen werden, eine Tendenz haben, das Richtige zu tun. Das sind solche, auf die wir schauen können in der Gemeinde, die für uns Glaubensväter oder Glaubensmütter sind, von denen wir lernen können, weil wir an ihren Entscheidungen sehen, dass sie im Wort Gottes geschult und gegründet sind. Weil ihre Sinne von Gottes Wort durchtränkt ist. Sie lassen ihre Entscheidungen, ihre Beweggründe, die Stimme ihres Herzens davon regieren und steuern, was das Wort Gottes sagt. Ich möchte zum Schluss kommen. Und diese drei Punkte einmal zusammenfassen. Erstens, geistliches Wachstum kommt nur mit zunehmender Christuserkenntnis. Wir haben zwei Dinge erwähnt, die wichtig sind. Wir müssen danach streben, Hörer zu sein und nicht träge sein im Hören. Zweitens, wir müssen danach streben, Gott zu fürchten. Nicht, weil wir Angst vor ihm haben oder weil wir unsere Errettung sichern müssen, sondern ihn fürchten, um zu beweisen, dass wir ihn lieben. Zweiter Punkt, geistliches Wachstum ist ein beständiger Fortschritt in der Christuserkenntnis. Und hier soll unterstrichen werden, beständig. Es gibt nicht der Moment oder der Punkt, wo wir irgendwann mal zu Ende fertig sind, sondern vollkommen, so sagt die Schrift es uns, werden wir in der Ewigkeit sein. Hier sind wir Schüler, die lernen müssen, beständig lernen müssen. Das ist interessant, Benedikt Peters hat vor kurzem oder vor einiger Zeit ein kurzes Interview gegeben. Er wurde gefragt, warum Prediger oder Bibellehrer, warum es nicht verkehrt ist, dass sie die Grundsprachen lernen, Bibel Hebräisch oder Bibel Griechisch. Und mir hat seine Aussage sehr gefallen. Er sagte, wir können nie genug lernen in unserem Leben, sondern ein Christ ist ein ständiger und bestätiger Lerner. Und unabhängig davon jetzt, ob Griechisch oder Hebräisch, sondern Das Gewicht lag hier darauf, dass wir bereit sein sollen, beständig zu lernen. Also ein Kind Gottes hört nicht auf zu lernen, weil es im Wort Gottes immer und immer wieder was finden wird, was uns zeigt, dass wir uns ändern müssen. Und der dritte Punkt, geistliches Wachstum ist eine andauernde Schule. Ist eng verbunden mit dem zweiten Punkt. Ich möchte abschließend lesen aus Hebräer Kapitel 5, 7 bis 10. Seine Ermutigung für uns. Wie gehen wir praktisch mit diesen Dingen um? Was tun wir, wenn wir vor Fragen stehen, wo wir nicht wissen, wie sollen wir entscheiden? Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Der eine wird angefochten, wie Josef zum Beispiel, in Ägypten im Haus des Pharaos. Der andere hat mit Habgier, mit Habsucht zu kämpfen oder irgendwelchen verborgenen Sünden, die vielleicht äußerlich überhaupt nicht sichtbar sind, aber er quält sich damit. Wir dürfen eins wissen, wir haben eine Anlaufstelle. Wir lesen im Hebräerbrief von Jesus Christus, der als Mensch in allem versucht wurde, aber ohne Sünde. Was bedeutet das? Der Teufel hat kein Mittel und keine Methode ausgelassen, um Jesus zu Fall zu bringen. Er hat alles dran gesetzt, um Jesus irgendwie als Sohn Gottes unwürdig zu machen für seine Mission. Wir lesen Hebräer 5, 7 bis 10. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht, den er aus dem Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott genannt Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Wir haben eine Anlaufstelle. Wir stehen nicht alleine auf der weiten Flur, sondern auf diesem Weg im Wachstum der Erkenntnis Gottes, der Erkenntnis Jesu Christi, haben wir jemanden, der diesen Weg bereits gegangen ist, der uns ein Beispiel darin ist, wie wir in der Erkenntnis wachsen können. Wir müssen nur das Wort Gottes aufschlagen, wir müssen darin lesen. Wir müssen täglich darin üben, beständig sein in dem Wort Gottes. Gute Zuhörer, die ihre Ohren schulen darauf, was Gott zu sagen hat, um auch das zu tun. Und wir werden solche sein, so wie es hier geschrieben steht, die zur Vollendung gelangen werden und nicht alleine, sondern die auch andere mitnehmen werden. Jesus, der gehorsam war, der Sohn Gottes, der auch Gott gefürchtet hat, nachdem er zur Vollendung gelangt ist, war er der Urheber ewigen Heils für alle, die ihm nachgefolgt sind. Und wir werden solche sein, die einen Einfluss haben auf unsere Umwelt und andere damit mitnehmen werden. Andere anstecken werden mit diesem Licht, das wir von Gott empfangen haben. Wenn wir solche sind, von denen wir heute gehört haben, die Gottes Wort achten, zuhören, Gott lieben, ihn fürchten, seine Gebote halten.